19. Februar 1968, Montag. Ein Opfer, das einen Namen hat, Ngo Phan Tran, wurde gestern Morgen in Saigon von einem Marineinfanteristen Südvietnams der Zugehörigkeit zum Vietcong verdächtigt. Ngo Phan Tran, schon schwer verwundet, sagte aus, der Vietcong habe ihn in der vorangegangenen Nacht aus Thu Duc mitgenommen und gezwungen, Munition zu tragen. Ihm wird Wasser angeboten. Offenbar versucht er zu trinken. Er liegt halb unter Bohlen. Dann wird er von einem zweiten Marineinfanteristen verhört und mit dem Gewehr bedroht. Dann sticht ein dritter Marineinfanterist auf ihn ein und tötet ihn, schließlich mit mehreren Schüssen. Dreimal hat Associated Press fotografieren lassen und auf dem letzten Bild liegt der ehemalige Ngo Phan Tran im Schutt, ganz unter den Brettern. Crespal ging nicht suchen, er ging finden. Am Donnerstagabend blieb er in Gnez. Er machte einen Besuch bei Willem Böttcher, Meister der Tischlerendung im Landkreis Gnez. Und nach ihm kam Herbert Wick und wollte Böttcher vernehmen. Wenn Böttcher zu glauben war, hatte Crespal ihm von seinem besten Holz abgekauft. Helle Eiche, 5 Jahre gelagert. Sie wissen doch, ich bin von der Kriminalpolizei, nicht von der Gestapo, sagte Wick in seiner herausfordernden Art, die er für gewinnend hielt. Aber Böttcher mochte nicht sagen, ob er Crespal für allzu geschäftstüchtig hielt, weil der Ankäufe tätigte, während seine Frau noch über der Erde war. Wick ging weg, mit viel Appetit auf die nächste Unbegreiflichkeit. Wick verbrachte den Abend im Speisesaal des Hotels Stadt Hamburg, in dem Crespal sich eingemietet hatte, saß bei seinem dienstlichen Bier, ein behaglicher, kleinwüchsiger Dicker, knetete sich das mollige Kinn und starrte entrückt in Richtung der Tür, wenn er die Nase nicht in seinem fetten Notizbuch hatte. Was Crespal aufs Zimmer bestellte, erfuhr Wick nicht, weil Alma Witte sich nicht einschüchtern ließ. Bei den Angestellten, die er heimlich abpasste, gelang es ihm besser. Lange rührte Crespal sich gar nicht, als wolle er vor jedermann verheimlichen, wo er war. Nach einer Weile war Wick schon an den Tisch von Landgerichtsdirektor Wegerecht eingeladen, fühlte sich da ausgesetzt mit seinem Bier und Korn, konnte sich nicht entschließen zu dem Rotwein, den die Herren tranken. Endlich sah der Hausdiener wie suchend in den Saal und Wick begab sich an den Empfang. Er stellte sich neben die Telefonistin und las die Zettel, auf die Crespal seine Telegramme geschrieben hatte, reichte ihr Stück nach Stück zu. Es waren gewöhnliche Todesanzeigen nach Timmendorf, Wismar, Wendischburg, Neustrelitz, Schwerin, Berlin, Lübeck. Das nach London ließ er sich übersetzen. Herr Crespal lädt den Empfänger ein, am Begräbnis seiner Frau teilzunehmen, sagte Elise Bock schnippisch, zufrieden mit ihren fremdsprachlichen Kenntnissen. Aufgebracht über die Schnüffelei und Wick sagte auch ihr, dass er immerhin von einer gewissen Behörde sei und nicht von einer gewissen anderen. Es gelang ihm besonders grob, weil ihm die Gewissheit störte, mit der Crespal den Tag der Beerdigung nannte, als ob man ihm die Leiche bis dahin übergeben werde. Smith in Richmond, es klang nach Versteckten. Die Herren Wegerecht und Rese gaben mittlerweile offen zu, mit ihren Fragen, dass er für ihre Gesellschaft nur gut war, damit sie ihn über diese neue Jerichoer Sache ausholen konnten. Wick verschanzte sich hinter der Verspätung der Obduktion und ging früher, als ihm lieb war. An der Ecke des Marktplatzes drehte er sich um, aber Crespals Fenster waren immer noch halb offen und dunkel. Am nächsten Morgen passte er den Mann auf dem Bahnhof von Gnez ab. Der war um 7 Uhr im Krankenhaus gewesen und sie hatten ihm die Frau nicht gezeigt. Wick hätte ihm das voraussagen können. »Ich möchte es Ihnen nicht raten«, sagte Wick. »Ja«, sagte Crespal. »Ich meine, dass Sie Ihre Frau ansehen«, sagte Wick. »Ja«, sagte Crespal. Er schien kaum übernächtigt, aber seine Augen mochten nicht recht zugreifen. Dem waren darin mehr Adern geplatzt als gestern. Wick ließ den mit dem Jerichoer Zug abfahren und setzte sich in sein Auto, aber auf der schmalen, langen, aufsteigenden Chaussee geriet er hinter recht langsame Lastwagen und mit Leuten, die Zeichen W und L führten, mochte Wick nicht anbinden. Von nun an war Crespal ihm mehr als eine halbe Stunde voraus. Die Jerichoer Feuerwehr hatte eine Brandwache aufgestellt bei der Ruine, die sie nicht hatte löschen können. Das Werkstatthaus war eingestürzt bis auf die östliche Außenwand, an der die Reste der ehemaligen Stalle klebten, und am südlichen Ende der fast unversehrte Kasten der Pinnuschen Futterkammer. Wo eine Maschine gestanden hatte, drang manchmal noch ein wenig Rauch aus den Trümmern. Das Holzlager auf dem Hof hatten sie im Brennen auseinandergerissen. Die schwarz verkohlten Balken lagen kreuz und quer bis an die übrig gebliebene Wand. Den Stacheldrahtzaun im Busch hatten sie losgerissen und quer über den Ziegeleiweg gezerrt, wie eine Sperre. So war das Wohnhaus lange nicht zu sehen gewesen, nur noch durch die kahlen Walnussbäume verstellt, sehr weiße Fensterkreuze in dem sauberen roten Gemäuer. Der Himmel ohne Sonne war hell, weiß. Für Crespal war es so still, als seien da keine Leute. In der Küche war das Feuer unter dem Wasserkessel wie jeden Morgen. Die Tür zu Lisbeths Zimmer war verschlossen. Ihr Kleid lag über dem Fußende des Bettes. Sie hatte es in den Schrank hängen und dann schlafen wollen. Die Decke war zurückgeschlagen. Sie hatte auf dem Rand des Bettes gesessen, nicht lange. Hier war die Luft fast ohne Rauch. In der Küche hatte sie die Windlaterne vom Haken genommen. Sie war an den Flurtüren sehr leise gewesen, um die Arbeiter in den westlichen Kammern nicht aufzustören, kam auf bloßen Füßen. In der Vorratskammer war Petroleum verschüttet. Hier hatte sie es schon eilig gehabt. Von der Hintertür an war sie wohl gelaufen. Sie hatte sich so wenig Zeit gelassen, sie hatte die Wäscheleine nicht abgeknüpft, sondern mit einem Gartenmesser durchgehauen. Die Pflichtjahrmädchen hatten bei ihr gelernt, jeden Knoten aufzulösen. Das Gartenmesser war von oben in einen Zaunpfahl gestoßen, damit es gesehen wurde und nicht verdarb. Neben der Pumpe, wo der Weg abzufallen begann, war im feuchten Boden ein Eindruck, als sei sie da gefallen, auf ein Knie. Aber da lagen viele Schrittspuren übereinander. Und solche von nackten Füßen waren nicht zu finden. Der südliche Giebel des Werkstatthauses war schräg weggebrochen. Das Tor bestand nur noch aus dem Rahmen. Die Streben waren mit Äxten weggeschlagen. Die Scherben auf dem Boden waren schwärzlich und fettig verqualmt. Die beiden Flügel waren in der Mitte immer noch fest durch das Schloss verbunden. Hier hatte sie sich einen Vorsprung verschafft. Als sie in der Nacht zum Donnerstag in die Werkstatt trat, hatte es nach geschnittenem Holz gerochen, nach Beize, Lack, Maschinenöl, Arbeit. Sie hatte das Licht nicht eingeschaltet, weil Alvin Paap von dem großen hellen Fleck in der Nacht hätte aufwachen können. Sie hatte den Schein der Lampe mit dem eigenen Körper abgedeckt und sie in der Mitte der Tenne unter einer Maschine abgestellt, sodass die Scheune von außen her wieder dunkel aussah. Dann hatte sie noch einmal eine Wahl. Sie konnte eine Leiter von der Wand haken, sie an einen der Querbalken stellen, nach oben klettern, die Leiter wegstoßen und sich mit der Wäscheleine an den Balken binden und springen. So hätte sie nicht 3 Stunden gebraucht zum Sterben. Aber vielleicht wollte sie nicht schiefköpfig, mit gebrochenem Genick gesehen werden, von niemandem. Dann entschloss sie sich dazu, dass sie überhaupt nicht gefunden werden sollte. Dann legte sie die Leine über eine Sägekante und schnitt sie in kurze Stücke, die zum Erhängen nicht taugten. Nun brauchte sie nur noch die Lampe umzustoßen. Hier brannte alles. Aus der Pinnischen Scheune war in 5 Jahren ein festes, winddichtes Haus geworden. Das war innen auch im Winter trocken und noch an den kältesten Tagen ein wenig verschlagen. Sie brauchte dem kleinen Feuer nicht viel zu helfen. Es genügte ihm, einen Weg von einer Längswand zur anderen zu legen. Dann waren sie schon heiß und farbig verkleidet. Als vom 3. Querbalken herunter ein flackerndes Tuch von Feuer das Nordtor verhängte, schlug es schon in die Kammer, wo die Ölkannen standen. Dann war sie rundum umgeben, bis auf eine undichte Stelle vor dem Südtor, die immer noch einmal aufriss. Mit einem Sprung wäre sie hindurchgekommen. Sie hatte nicht fliehen wollen. Sie hatte sich in der ehemaligen Futterkammer eingeschlossen, damit man sie nicht gleich und nicht leicht herausholen konnte. Sie hatte da warten wollen. Als sie durch die Tür ging, hatte sie kaum Feuer mitgenommen. Den Schlüssel hatte sie fest in eine Ritze zwischen den Bohlen geklopft, dass er nicht mehr zu erkennen war. Die Futterkammer, später Arbeiterzimmer, war ausgeräumt. Da war kein Werkzeug, mit dem sie den Schlüssel aus dem Fußboden hätte holen können. Das Fenster hatte Streben aus Eisen und war eingemauert. Sie hätte sich nicht einmal Luft verschaffen können. Vor dem Fenster war noch die schwere Luke von außen verriegelt. Dann war sie sicher eingesperrt gewesen. Der Brand war nicht von der Diele her zu ihr gekommen, sondern durch die Wand der Werkzeugkammer und von oben. Anfangs knisterten die Wände nur, dann schwelte die Hitze sie schwarz. Der Fußboden blieb bis zuletzt unversehrt. Dann hatte sie sich die Füße zusammengebunden, den Strick im Ring verknotet, damit sie nicht davonlaufen konnte. Wenn sie ganz benommen war, hat sie versucht, sich die Hände zu fesseln. Das glaubte Crespal nicht. Als sie umfiel, mochte sie mit dem Hinterkopf gegen einen vorstehenden Balken gekommen sein. Vielleicht war sie danach betäubt und wusste es nicht mehr. Die Feuerwehrleute hatten sie nicht sofort gefunden, weil das Feuer zu hoch war, zu laut, als sei da noch ein Mensch zu retten gewesen. Sie hatten die erste Tür auf der rechten Seite mit dem Rahmen aus der Wand geschlagen, weil sie verschlossen war. Davon lag nässlicher Schutt auf dem Fußboden. In dem Schutt lag ein Borstenbesen mit abgebrochenem Stiel, sonst fast sauber. Crespal wischte im Knien die Stelle frei, an der er Lisbeth vermutete. Der kreidene Umriss zeigte eine auf der Seite liegende Gestalt, die Arme lang am Leib, wie bei einer Schlafenden. Sie hatten sich nicht sehr beeilt, sie nach draußen zu tragen. Um die Futterkammer herum hatten sie gelöscht, mit Eimer nach Eimer von der Pumpe her, um den Beweis zu sichern. Die Innenwände waren schon dünn gebrannt, aber sie standen noch und das Dach war noch nicht heruntergekommen. Sie konnten also noch mit ihr aus dem aufgeschlagenen Südtor laufen und weiter auf dem Weg zwischen Werkstatthaus und Holzlager, das eben erst zu brennen anfing. Dann hatte sie auf der Erde gelegen, bis sie tot war. »Eine Anzeige von Ihnen, Herr Crespal. Mehr brauche ich nicht«, sagte Vic beschwörend. Er stand im Ziegeleiweg wie aus dem Boden gewachsen, traute sich aber mit seinen kurzen Beinen nicht durch das Gewölbe aus Busch und Stacheldraht und konnte Crespal nur hinterher sehen. Er hob einen Fuß halb über die Sperre, zog ihn wieder zurück. Jetzt nützte es ihm nicht, dass er Crespal doch eingeholt hatte.